Hi, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode aus dem Beet. Am Mikrofon für euch wieder eure Uschi Rostschitt. In der Episode Bunt sind schon die Wälder ging es darum, was Tiere und Pflanzen machen, um die kalte Jahreszeit zu überstehen. Unter anderem werfen die meisten Laubbäume ihre Blätter ab, aber nicht, bevor sie die darin enthaltenen wertvollen Inhaltsstoffe gerettet haben. Dieses Recycling der Inhaltsstoffe geht einher mit einer Buntfärbung der Blätter. Wie neuere Forschungsergebnisse zeigen, unterscheidet sich diese Herbstfärbung der Laubbäume je nach geografischer Lage der Wälder. Was Wissenschaftler darüber herausgefunden haben, warum sich die Farben unterscheiden, darum geht es in unserer heutigen Episode. Im Herbstlied Bunt sind schon die Wälder heißt es, rote Blätter fallen, graue Nebel wallen, kühler weht der Wind. Während das mit dem Nebel und dem kühlen Wind stimmt, trifft die Aussage zu den roten Blättern auf die Bäume unserer Breiten nur bedingt zu, wie neuere Forschungen belegen. Bei uns sind nämlich die herbstlich gefärbten Blätter tatsächlich eher gelb bis orange, während anderswo auf der Welt die Herbstfärbung der Laubwälder von Rottönen dominiert wird, wie beispielsweise in Nordamerika. Die Bäume im Nordosten der USA, aber auch in Kanada und in Ostasien funkeln im Unterschied zu unseren Bäumen im Herbst in leuchtendem Rot. Speziell die Neuengland-Staaten sind für dieses Naturschauspiel bekannt, das im Herbst viele Touristen anlockt. Die Unterschiede in der Herbstfärbung der Bäume, je nach geografischer Lage, hat Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler neugierig gemacht und sie sind der Frage nachgegangen, warum es diese Unterschiede gibt. Klar ist, das muss irgendwie mit den verschiedenen Farbstoffen und wahrscheinlich auch mit ihren Funktionen zusammenhängen. Bevor wir darauf eingehen, was die WissenschaftlerInnen bisher herausgefunden haben, hier zunächst ein kleines ABC der wichtigsten Pflanzenfarbstoffe, die bei der Herbstfärbung der Blätter eine Rolle spielen. Da sind zunächst die Chlorophylle, die in der Episode Bunt sind schon die Wälder einen so prominenten Stellenwert erhalten haben. Sie kommen in allen Organismen vor, die Photosynthese betreiben. Die Hauptaufgabe des Chlorophylls ist es, Licht einzufangen und festzuhalten, was als absorbieren bezeichnet wird. Die Energie des absorbierten Lichts wird dazu genutzt, um in mehreren Schritten Zucker aufzubauen, wobei Sauerstoff abgegeben wird. Dieser Vorgang heißt Photosynthese. Neben dem Chlorophyll sind an diesem Prozess verschiedene Proteine und Lipidverbindungen beteiligt, die alle zusammen den Photosyntheseapparat bilden, der, wie berichtet, im Herbst abgebaut wird. Die Chlorophylle absorbieren hauptsächlich oranges, rotes und dunkelblaues bis hin zu violettem Licht. Grünes Licht wird nicht absorbiert, sondern reflektiert, weshalb die Blätter uns grün erscheinen. Wer mehr darüber erfahren möchte, wie die Photosynthese abläuft, kann sich die Videos dazu auf unserem YouTube-Channel ansehen oder auf unseren Comments-Beet-Webseiten stöbern. Den Link zu unserem YouTube-Kanal und der Comments-Beet-Webseite findet ihr in den Shownotes. Eine zweite Farbstoffgruppe, die bei der Blattfärbung eine Rolle spielt, sind die Carotinoide. Sie sind das ganze Jahr über in den Blättern vorhanden, kommen aber erst im Herbst zum Vorschein, wenn die Chlorophylle nicht mehr neu gebildet werden und der Photosyntheseapparat abgebaut wird, da sie ansonsten vom Grün der Chlorophylle überdeckt werden. Die Carotinoide absorbieren Licht des violett-blaugrünen Farbspektrums und erscheinen uns je nach Art des Farbstoffs gelb bis rot, da sie diese Farben des sichtbaren Lichtes reflektieren. Sie kommen in einer enormen Vielfalt vor. Derzeit kennt man mehr als 750 Carotinoide. Am häufigsten kommt das Beta-Carotin vor, das außer in Früchten auch in Karotten vorkommt, woher die Farbstoffgruppe auch ihren Namen erhalten hat. Andere zu den Carotinoiden gehörenden Farbstoffe sind das Lycopin, das den reifen Tomaten ihre rote Färbung gibt, oder Capsantin in Paprika oder Zeaxanthin in den Maiskörnern. Carotinoide haben in den Pflanzen vielfältige Aufgaben. Eine ihrer wichtigsten ist der Schutz des Photosyntheseapparates vor gefährlichen Sauerstoffverbindungen. Dabei handelt es sich um reaktionsfreudige Verbindungen, die man auch als Radikale bezeichnet und Zellschäden verursachen können. Reaktionsfreudige Sauerstoffverbindungen können entstehen, wenn bei der Photosynthese die aufgenommene Lichtenergie nicht schnell genug verarbeitet werden kann oder aber auch, wenn das Blatt zu große Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Die Carotinoide leiten dann die überschüssige Lichtenergie durch Umwandlung in Wärme ab. Außerdem können sie, wenn auch in sehr, sehr viel geringerem Maße als die Chlorophylle, Licht einfangen, was für die Photosynthese genutzt werden kann. Obwohl Carotinoidverbindungen beispielsweise im Eigelb der Vögel, im Gefieder von Flamingos, in den Schalen von Krustentieren, im Fleisch von Lachsen oder auch in unserer Haut vorkommen, können Menschen und Tiere diesen Farbstoff nicht selber herstellen, sondern er wird durch Speisen und Futter aufgenommen. Carotinoide zählen nicht zu den Vitaminen. Allerdings ist in vielen Obst- und Gemüsesorten das zuvor schon genannte Beta-Carotin enthalten, das die Vorstufe zu Vitamin A ist und zu Vitamin A umgewandelt werden kann. Vitamin A ist wichtig für die Neubildung und Entwicklung von Zellen und Geweben und spielt eine wichtige Rolle beim Sehvorgang. Ähnlich wie in den Pflanzen fangen Carotinoide auch im menschlichen oder tierischen Körper freie Radikale ab. Solche freien Radikale können im Körper in verschiedenen Stoffwechselprozessen entstehen oder auch durch äußere Einflüsse wie Zigarettenrauch, Umweltgifte oder UV-Strahlung und können den Körper schädigen. Vermutlich schützen die mit der Nahrung aufgenommenen Carotinoide auch vor Krebs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Carotinoide kommen in höheren Pflanzen nicht nur in den Blättern vor, sondern auch in den Teilen der Pflanze, die wir essen, so in Früchten wie Kürbis oder Tomate, manchmal auch im Samen wie zum Beispiel beim Mais. Vereinzelt enthalten auch Blütenblätter Carotinoide, wie zum Beispiel die Blüten von Stiefmütterchen und Krokussen. Bunt gefärbte Blütenblätter dienen dem Anlocken von Insekten zum Bestäuben. Farbige Früchte locken Tiere an, die sie dann fressen. Das Fruchtfleisch wird verdaut, aber die Samen werden unverdaut wieder ausgeschieden und keimen an einer anderen Stelle wieder aus, sodass sich die Pflanzen verbreiten können. Viele Früchte sind zunächst grün, bevor sie mit Zunahme der Reife Farbe bekennen. Das kennen wir beispielsweise von Paprika oder Tomaten, aber auch von Kirschen oder roten Trauben. Wobei in den beiden zuletzt genannten Früchten vor allem Anthocyane gebildet werden. Ein weiterer Pflanzenfarbstoff, der in Pflanzen ganz bestimmte Aufgaben erfüllt. Die Anthocyane geben vielen Blüten und Früchten ihre rote, blaue, violette oder schwarzblaue Färbung. Das liegt daran, dass sie Licht im ultravioletten Bereich absorbieren und auch im grünen Bereich. Die Pflanzenteile, die Anthocyane enthalten, erscheinen uns blau bis rot, da Licht dieser Wellenlänge reflektiert wird. Interessanterweise ist der Farbton, den wir sehen, vom pH-Wert in der Pflanze abhängig. Aufgrund chemischer Reaktionen erscheinen die anthocyanhaltigen Pflanzenteile bei pH-Werten im sauren Bereich eher rot, während bei pH-Werten im basischen Bereich Blau- und Violetttöne auftreten. Wahrscheinlich haben manche von euch dieses Phänomen am Beispiel von Rotkohlsaft schon einmal sichtbar gemacht. Gibt man zu Rotkohlsaft nämlich Essig oder Zitronensaft hinzu, dann erscheint der Rotkohl tatsächlich rot. Bei Zugabe einer alkalischen Lösung wie beispielsweise Seifenlauge oder von Backpulver oder Natron wechselt der Rotkohl seine Farbe nach Blau. Man kann also den Rotkohlsaft dazu nutzen, herauszubekommen, ob ein Stoff sauer oder basisch ist. Stoffe, die so etwas können, nennt man Indikator. Übrigens wird der in der Küche verarbeitete Rotkohl in Bayern als Blaukraut bezeichnet, im Norden als Rotkraut. Das liegt nicht etwa daran, dass es sich um unterschiedliche Kohlpflanzen handelt, sondern einzig und allein am Küchenrezept. Je nach Zutaten, zum Beispiel von Äpfeln oder Essig, entsteht ein saures Milieu und Rotkraut. Bei Zugabe von Natron statt Essig oder Äpfeln entsteht Blaukraut. Die Blau- bzw. die blau-lila Färbung der Blüten von Kornblumen oder Usambara-Veilchen sind auf Anthocyane zurückzuführen und locken blütenbestäubende Insekten an. Auch in Früchten wie Brombeeren, Erdbeeren, Himbeeren oder schwarzen Johannisbeeren sind Anthocyane enthalten und sorgen durch die auffällige Färbung dafür, dass die Früchte von Tieren gefressen und die Samen durch die Ausscheidung der Tiere verbreitet werden. Anthocyane kommen nur in Landpflanzen vor und nicht in Tieren, Mikroorganismen oder Wasserpflanzen. Bei vielen Pflanzen werden Anthocyane als Reaktion auf Umweltstress gebildet. So kann oft eine Rotfärbung von Keimlingen oder auch des Sprosses als Reaktion auf Kälte, Nährstoffmangel, Trockenheit oder wechselnde Lichtintensitäten beobachtet werden. Auch hier dienen die Anthocyane dann, ähnlich den Carotinoiden, dem Schutz vor gefährlichen Sauerstoffverbindungen und bieten darüber hinaus auch Schutz vor intensiver UV-Strahlung. Speziell in noch jungen Pflanzen werden vermehrt Anthocyane gebildet, da sie in diesem jungen Stadium, wenn die Chlorophyllproduktion noch nicht eingesetzt hat, die Blätter vor dem schädlichen UV-Licht schützen. Wie den Carotinoiden wird auch den Anthocyanen nachgesagt, dass sie sich positiv auf den menschlichen Körper auswirken können. Allerdings hat man diese positive Wirkung bisher vor allem im Reagenzglas festgestellt. Untersuchungen mit Johannisbeer oder Traubensaft haben gezeigt, dass die Aufnahme der Anthocyane in den menschlichen Körper gering ist und deshalb auch die Wirkung des Farbstoffs im menschlichen Körper nur gering zu sein scheint. Chlorophylle, Carotinoide und Anthocyane sind nicht nur wichtige Farbstoffe mit wichtigen Funktionen in Pflanzen, sondern sie sind auch verantwortlich für das wunderbare Farbschauspiel im Herbst. Aber je nach Region auf der Welt erscheint dieses Schauspiel, wie eingangs bereits gesagt, in anderen Farben. Warum das so ist, dieser Frage sind Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in den letzten Jahrzehnten verstärkt nachgegangen und haben Erstaunliches herausgefunden. Die Anthocyane, also die roten Farbstoffe, kommen im Unterschied zu den Carotinoiden im Herbst nicht einfach nur so zum Vorschein, da das Chlorophyll abgebaut wird und verschwindet, sondern es hat sich herausgestellt, dass die Rotfärbung der Blätter in Nordamerika dadurch entsteht, dass Anthocyane tatsächlich neu gebildet werden. Die Anthocyanbildung ist allerdings ein energieaufwendiger Prozess und da Pflanzen keine Energie zu verschenken haben, wird angenommen, dass die im Herbst neu gebildeten Anthocyane eine spezielle Funktion haben und nicht nur gebildet werden, um uns Freude zu bereiten. WissenschaftlerInnen haben dazu verschiedene Erklärungsmöglichkeiten entwickelt. Die eine Gruppe vertritt die Ansicht, dass die im Herbst neu gebildeten Anthocyane die Blätter vor schädlichen UV-Strahlen schützen sollen. Wenn nämlich der Chlorophyllabbau beginnt und die Photosyntheserate sinkt, wird das Sonnenlicht nicht mehr in ausreichendem Umfang in Energie verwandelt und es entstehen, wie bereits schon erwähnt, aggressive Verbindungen, sogenannte freie Radikale, die das Blattgewebe zerstören könnten, bevor die wertvollen Inhaltsstoffe der Blätter ausreichend recycelt werden. Die Anthocyane wirken dann sozusagen wie ein UV-Filter in Sonnenschutzcremes. Ähnlich wie die kurzwelligen UV-Strahlen nämlich unsere Haut schädigen können, können auch Pflanzen durch zu viel UV-Licht Schaden nehmen. Auch sie müssen sich deshalb vor zu starker Strahlung schützen, und diesen Schutz können vor allem die Anthocyane bieten, dass sie dieses kurzwellige Licht absorbieren. Darüber hinaus gibt es eine weitere Erklärung zur Rotfärbung des Laubes im Herbst, die auf den britischen Evolutionsbiologen William Hamilton zurückgeht. Auf der Grundlage dieser Hypothese wird vermutet, dass die leuchtende Rotfärbung der Blätter im Herbst von Bäumen in Nordamerika ein Warnsignal für blattfressende und saugende Schadinsekten darstellen könnte, die im Herbst ihre Eier an den Bäumen ablegen wollen. Dieser sogenannten Signaltheorie zufolge färben sich die Blätter eines Baumes umso intensiver, je gesünder und abwehrfähiger er ist. Die Insekten wiederum reagieren auf die Rotfärbung, indem sie die Bäume, die in Rot erstrahlen, eher meiden und ihre Eier eher dort ablegen, wo die Blätter noch grün oder gelb sind. Interessant dabei ist allerdings, dass ein Teil der Schadinsekten, um die es geht, gar keinen Photorezeptor für rote Töne in ihrem Facettenauge haben und trotzdem meiden sie die Bäume mit rotfarbenen Blättern. Warum das? Forschungen an der Universität Freiburg liefern dazu eine Erklärung. Es könnte nämlich einen Zusammenhang zwischen der Anthocyan-Konzentration und der Konzentration bestimmter giftiger Abwehrstoffe in den Blättern bestehen. Weitergehende Forschungen zeigten, dass die gebildeten Abwehrstoffe und die Anthocyane nämlich auf die gleichen chemischen Vorstufen zurückgehen. Die beiden unterschiedlichen Hypothesen, Strahlenschutz oder Insektenschutz, haben zu Diskussionen zwischen den WissenschaftlerInnen geführt, die entweder die eine oder die andere Hypothese vertreten. Aber eventuell sind ja beide Erklärungen richtig, sie widersprechen sich ja nicht. Die herbstliche Produktion von Anthocyan in den Blättern der Bäume Nordamerikas, aber auch in Ostasien, könnten ja zwei Aufgaben vereinen. Zum einen den Schutz vor UV-Strahlung, zum anderen könnten im Schatten der Anthocyane, für uns unsichtbar, wenn man so will, in den Blättern Insektenbekämpfungsmittel hergestellt werden, die der eigentliche Grund dafür sind, dass Schadinsekten diese leuchtend rot gefärbten Bäume meiden. Wie auch immer, die Herbstfärbung der Blätter, schwerpunktmäßig nach Gelb-Orange bei uns in Europa oder nach leuchtend rot in den USA und in Ostasien, stellen ein Naturschauspiel dar und verschönern uns den Ausgang des Sommers und den Herbstbeginn. Übrigens wurde nicht nur darüber geforscht, warum es zu energieaufwendigen Anthocyanbildung im Herbst kommt, sondern auch dazu, warum diese leuchtende Rotfärbung bei unseren europäischen Bäumen eher nicht auftritt. Der Grund dafür ist höchstwahrscheinlich, dass daran die Ausrichtung unserer Gebirge und die Eiszeiten schuld sind. Während bei uns die Gebirgsketten, wie die Alpen oder die Pyrenäen, von Westen nach Osten verlaufen, ist die Ausrichtung der Gebirge in Nordamerika von Norden nach Süden. Das heißt, während der Eiszeiten hatten Tiere und Pflanzen die Möglichkeit, sich Richtung Süden in wärmere Gefilde zurückzuziehen, um dort zu überleben. Bei uns in Europa war dies wegen der Gebirgsbarrieren nicht möglich. Bäume und Pflanzen konnten nicht in südlichere Gebiete auswandern, sondern starben aufgrund der Kälte. Die Bäume, die sich bei uns nach den Eiszeiten wieder ansiedelten, bildeten keine Anthocyane im Herbst. Das war im Hinblick auf die Schadinsekten auch nicht mehr notwendig, da diejenigen Schadinsekten, die den Bäumen zuvor Schaden zugefügt hatten, zusammen mit ihren Wirten ausgestorben sind. Die Anhänger der UV-Schutzhypothese argumentieren vom Grunde her ähnlich. Sie sagen, dass aufgrund der Nord-Süd-Ausrichtung der Gebirge in Nordamerika im Herbst die vom Norden hereinbrechende kalte Witterung ungehindert die baumbestandenen Bereiche in Kanada, den Neuenglandstaaten sowie die Mittelatlantikstaaten erreicht. Hier zur Ergänzung, damit klar wird, um welche Bereiche es sich in den USA handelt, zu den Neuenglandstaaten gehören Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Connecticut und Rhode Island. Zu den Mittelatlantikstaaten im engeren Sinne New York, New Jersey und Pennsylvania. Oftmals werden aber auch Delaware, Maryland, Washington D.C., Virginia und West Virginia dazugerechnet. Dort kommt es dann zu einem raschen Wechsel von sonnenreichen, warmen Herbsttagen zu eisigen Wintertagen. Bäume, die in der Lage sind, ihre Blätter durch die Rotfärbung vor Kälte gepaart mit hoher UV-Strahlung zu schützen, haben einen Vorteil, da sie länger Photosynthese betreiben können und wichtige Inhaltsstoffe in Sicherheit bringen können. Von daher zahlt sich für die Bäume der Produktionsaufwand für die Anthocyane aus. Vielleicht wollt ihr jetzt einwenden, aber bei uns gibt es doch auch leuchtend rot gefärbte Bäume oder Büsche. Die sind mir auch aufgefallen. Sofern ich diese herbstlich rotblättrigen Bäume und anderen Gewächse richtig bestimmt habe, so habe ich festgestellt, dass sie eigentlich ursprünglich in Nordamerika beheimatet sind und sie bei uns eingeführt wurden. So stammt beispielsweise die Scharlacheiche, lateinisch Quercus coccinea, aus Nordamerika und gilt als Nationalbaum der Neuenglandstaaten. Auch der Rotahorn, lateinisch Arca rubrum, stammt aus Nordamerika und ist das Wahrzeichen des Bundesstaates Rhode Island. Der Rotahorn ist bei uns auch bekannt unter den Namen Sumpfahorn, Wasserahorn oder Weichahorn und ist einer der am weitesten verbreiteten Bäume im östlichen Nordamerika. Die Heimat des wilden Weins, bei uns auch unter den Namen Jungfern- oder Zaunrebe bekannt, der im Herbst durch seine leuchtend roten Blätter auf sich aufmerksam macht, ist gleichfalls im Osten der USA beheimatet. Nun kann man sich natürlich fragen, was soll das? Warum interessiert es überhaupt, wie sich die Herbstfärbung des Laubes bei uns oder sonst wo auf der Welt unterscheidet? Müssen dafür Forschungsgelder ausgegeben werden? Die Antwort ist einfach. Die Beantwortung solcher grundlegender Fragen gibt Aufschluss darüber, welche Palette an Schutzmechanismen Pflanzen haben und wie und warum sie sie einsetzen. Diese Kenntnisse wiederum können beim Anbau von Pflanzen von Nutzen sein und spiegeln wider, was Max Planck einst gesagt hat: Der Anwendung muss das Erkennen vorausgehen. Um Pflanzen besser zu verstehen, ist einer der wichtigsten Ansatzpunkte, Pflanzen mit unterschiedlichen Eigenschaften und Verhaltensformen zu untersuchen, um sie dann miteinander zu vergleichen, um herauszufinden, was der Grund für diese Unterschiede ist. Je besser wir verstehen, wie Pflanzen ticken, umso mehr können wir dieses Verständnis dafür einsetzen, besser, effektiver und auch umweltfreundlicher Landwirtschaft zu betreiben und ausreichend Nahrungsmittel für die Weltbevölkerung zu produzieren. Mit diesen Sätzen möchte ich mich für heute von euch verabschieden. Sofern ihr noch mehr über Pflanzen erfahren möchtet und darüber, warum Menschen und WissenschaftlerInnen Pflanzen faszinierend finden, dann hört doch mal rein in unsere zweite Podcast-Reihe Faszination Pflanzen, grün und vielfältig. Bis zum nächsten Mal, euch eine schöne Zeit und bleibt gesund und neugierig. Eure Uschi Ross-Stitt.